Osthessen hautnah. Der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
Hallo Osthessen und auch heute wieder ein ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Osthessen hautnah. Luisa Heinz wieder für euch am Mikro und heute widmen wir unsere Folge einem ernsten, aber auch einem sehr, sehr wichtigen Thema. Wir wollen heute mit Carsten Krug von der Feuerwehr Fulda über das Thema Feuerwehr sprechen. Welche Aufgaben hat sie heute eben in ziemlich herausfordernden Zeiten, würde ich mal sagen? Und wie kann man Bürger für das Ehrenamt begeistern? Darüber möchten wir heute sprechen. Aber erstmal, Carsten, möchte ich dich hier heute ganz herzlich bei uns im Podcast willkommen heißen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier über die Feuerwehr und den Bevölkerungsschutz heute zu sprechen. Und es ist eine sehr spannende Angelegenheit. Das erste Mal Podcast auch für mich. Und ich lasse das mal auf mich zukommen.
Ja, wir machen es uns hier jetzt einfach mal gemütlich für die nächsten 30 Minuten und dann schauen wir mal.
Genau.
Carsten, ich habe auch für dich drei Fragen vorbereitet, die du mir jetzt gerne mal beantworten darfst. Einmal, die Feuerwehr ist so wichtig, weil?
Weil sie Menschen hilft, weil sie ja eine wichtige Institution auch in der Gemeinschaft darstellt und weil es einfach ohne Feuerwehr nicht geht, weil die Feuerwehr kommt eigentlich immer dann, wenn sonst keine Hilfe mehr greift, keine persönliche Hilfe, ja.
Ja. Und wenn ich an meinen Job als Feuerwehrmann denke, dann?
Dann ist es eigentlich mein Traumberuf, muss ich sagen. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Es ist einfach Herausforderung. Es ist Arbeiten mit Technik. Es ist Problemlösung. Das ist eigentlich, ja, viele gehen heutzutage in Escape Room sozusagen als Spiel. Und bei der Feuerwehr muss man halt eben kniffligere Situationen lösen. Da geht es halt auch mal um Leben, um Gesundheit und so. Und eben auch, dass das Teamwork einfach dabei, ja.
Und Ehrenamt bedeutet für mich?
Ja, Ehrenamt bedeutet für mich eben, ja, mich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, meine Fähigkeiten dort einzubringen. Aber im Ehrenamt ist es auch eben so, ich habe auch viele Begegnungen mit anderen. Das heißt, ich kann auch von den Fähigkeiten anderer profitieren. Und ja, jeder Einzelne kann eigentlich so ein bisschen was für die Gemeinschaft geben und im Kollektiv einfach dann was Gutes bewegen. Sei es in der Feuerwehr, aber auch im Sportverein. Wie gesagt, die Feuerwehr will ich da auch nicht über alles stellen. Ja. Jedes Ehrenamt hat irgendwo seine Daseinsberechtigung und ist eigentlich auch für jeden was da, je nach Interessenslage.
Und Carsten, wir sind jetzt eigentlich schon so mitten im Thema. Magst du denn mal erzählen, wie, also ein bisschen über dich als Person und wie du damals zur Feuerwehr gekommen bist?
Ja, ich bin eigentlich schon sehr, sehr früh mit der Feuerwehr in Berührung gekommen. Also mein Vater, der war hier in der Freiwilligen Feuerwehr in Fulda. Und dann stand eigentlich für mich damals schon fest, so mit 10 Jahren willst du auf jeden Fall in die Jugendfeuerwehr gehen. Bin dann auch in die Jugendfeuerwehr gegangen, nach Fulda-Edelzell, dort in meinem Wohnort. Und bin dann auch später in die Einsatzabteilung gewechselt. Und da ist dann einfach permanent schon dieser Berufswunsch mit erwachsen. Ich wusste eigentlich schon vor meinem Schulabschluss, in welche Richtung es gehen sollte. Hab dann auch schon geguckt, naja, gut, okay, ich war hier an der Freie-vom-Stein-Schule, hab da mein Abitur gemacht in 2012. Und dann bin ich im Bereich Sicherheit und Gefahrenabwehr studieren gegangen nach Magdeburg. Und ja, danach wollte ich dann unbedingt zur Feuerwehr und habe dann auch Glück gehabt, hier eine Ausbildungsstelle zu bekommen im groben und feuerwehrtechnischen Dienst. Das ist auch nicht selbstverständlich. Bei einer Stadt wie Fulda in der Größe, andere Städte, die haben natürlich deutlich mehr Ausbildungsstellen. In Fulda kommt das dann mal seltener vor. Hatte aber dann tatsächlich wirklich Glück, dass ich das dann hier durchlaufen durfte und bin dann eben seit 2016 hier auch hauptberuflich tätig. Ja.
Du sagst gerade hauptberuflich. Warum war es für dich wichtig, das hauptberuflich zu machen und nicht nur im Ehrenamt?
Ich wollte einfach mehr machen als nur im Ehrenamt. Im Ehrenamt macht man natürlich auch so ein bisschen Administratives, aber halt primär eigentlich ist man im Ehrenamt wegen den Einsätzen, wegen der Aus- und Fortbildung. Aber es gehört halt auch noch viel mehr dazu zur Feuerwehr. Also dass dieser gesamte Apparat läuft. Ne? Das heißt, ich brauche das Personal, das muss qualifiziert werden, Aus- und Fortbildung. Es geht auch im Bereich vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung, Technikunterhaltung und es muss sich auch eben im Grunde darüber Gedanken gemacht werden, gewisse Einsatzlagen vorzudenken. Ne? Das heißt, was mache ich denn, wenn was Bestimmtes passiert? Ne? Beispielsweise ein Stromausfall, ein Brand in einem Krankenhaus, beim Hochwasser. Und das fand ich einfach interessant und wollte einfach da mehr in dem Bereich machen, was man rein übers Ehrenamt gar nicht machen kann.
Wie sieht denn jetzt die Arbeit speziell im Landkreis Fulda aus, wenn man jetzt mal auf die Feuerwehr blickt?
Genau, also ich muss ja sagen, ich bin ja bei der Stadt Fulda, bei der Feuerwehr. Das ist ja dann nochmal getrennt, weil wir so eine Sonderstatusstadt sind. Aber wir sind eben auch hier organisiert im Innendienst, sag ich mal, in Abteilungen. die dann eben ja Fachaufgaben wahrnehmen, wie eben schon angesprochen, der vorbeugende Brandschutz, der sich um die Veranstaltungssicherheit kümmert, um Begleitung von Bauprojekten, aber auch regelmäßig in größere Bestandsgebäude hineingeht und guckt, ob dort noch alles, sag ich mal, den Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften entspricht. Und auch die Brandschutzaufklärung eben in den Schulen und Kindergärten ist eben ein wichtiger Baustein davon. Aber natürlich gehört auch dazu die Unterhaltung von Technik und Ausrüstung und eben auch die Einsatzvorplanung oder auch bei uns im Speziellen die Leitstelle. Das heißt, da, wo man rauskommt, wenn man die 112 anruft, dort, wo die Notrufe entgegengenommen werden und dort, wo dann eben, ja, sagen wir, die Rettungsmittel, also Feuerwehr und Rettungsdienst in Bewegung gesetzt werden.
Und wie sieht jetzt speziell so ein normaler Arbeits-, wenn man von normal sprechen kann, ist ja auch kein Tag wie der andere, aber wie sieht dein Arbeitstag aus?
Also mein Arbeitstag, ich bin ja in einem Mischdienstsystem, dadurch, dass ich im Führungsdienst noch tätig bin. Das heißt, ich arbeite mal 24 Stunden, ich arbeite mal im Tagdienst, ganz normal so von 7 bis 16 Uhr. Und da ist es eben so, morgens kommen wir erstmal zusammen zur Dienstübergabe, da übergibt die vorhergehende Schicht der nachfolgenden Schicht eben, was ist am vorhergehenden Tag, was ist passiert, gibt es irgendwelche besonderen Vorkommnisse, die vielleicht nochmal Rückfragen nach sich ziehen könnten. Gibt es irgendwelche Beschädigungen, irgendwas, was aufgearbeitet werden muss, damit es wieder einsatzklar ist soweit für die nächsten Einsätze. Danach überprüfen wir natürlich auch nochmal die ganze Ausrüstung, Fahrzeuge und Geräte, die wir auf jeden Fall so im ersten Ausrücken dabei haben. Und dann geht es in die Aus- und Fortbildung. Das heißt, wir haben eigentlich jeden Tag Aus- und Fortbildung oder Dienstsport auf dem Plan stehen, damit wir halt einfach unser Wissen, was wir uns angeeignet haben, einmal erweitern, aber eben auch immer wieder festigen und dass wir uns aber auch fit halten durch den Dienstsport, genau. Und dann ist es eben so, wenn keine Einsätze reinkommen, sind wir in den verschiedenen Abteilungen, die ich dann eben schon mal beschrieben habe, tätig. Jeder ist da irgendwo eingeteilt und geht dann gewissen Tagesaufgaben einfach nach.
Und wenn es zu einem Einsatz kommt, dann wird alles stehen und liegen gelassen und ihr versucht euch so schnell wie möglich fertig zu machen und auszurücken.
Genau so. Also so die Prämisse ist so eine Minute, dass wir da fertig auf dem Fahrzeug drauf sitzen. Deswegen sind auch die ganzen Klamotten schon entsprechend hergerichtet, dass wir da nur noch reinschlüpfen müssen und aufs Auto raus können. Wir haben ja hier in Hessen eine Hilfsfrist von 10 Minuten und die beginnt ab Alarmierung. Mhm. Ja, und da müssen wir natürlich die Zeit, die wir brauchen, um rauszufahren, so kurz wie möglich halten. Ja, und dann haben wir auch in den verschiedenen Werkstätten auch bei uns, wir kochen ja auch teilweise, um uns selber zu verpflegen, auch entsprechende Notaustaster, damit es dann nicht bei der Feuerwehr brennt oder sowas, da irgendwas passiert. Und da sind wir eigentlich sehr, sehr zügig unterwegs, um schnell auf die Straße zu kommen. Ja.
Und was, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre bei der Feuerwehr. Gibt es einen Einsatz, der dir jetzt ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es gibt da einige Einsätze, was immer so bewegend ist, sind eigentlich Einsätze mit Kindern. Da gab es vor ein paar Jahren, gerade im Dezember vor Weihnachtszeit, eine Personensuche. Da war ein vierjähriges Mädchen, war da verschwunden abends und es war sehr, sehr kalt draußen. Und da haben wir natürlich auch eine große Bandbreite an Personal dann aufgefahren, große Bereiche abgesucht und wir haben sie leider in der Nacht nicht mehr finden können. Das ist dann am anderen Tage fortgesetzt worden. Da bin ich dann morgens dann abgelöst worden, regulär durch den nachfolgenden Führungsdienst. Und das Mädchen, das haben sie leider am Tag danach nicht mehr lebend vorgefunden. Und dann macht man sich natürlich schon Gedanken, naja gut, haben wir jetzt alles gemacht, haben wir richtig abgesucht, also das nimmt man schon mit. Ist genauso bei anderen Einsätzen, wenn, sage ich mal, gerade Kinder, junge Menschen da irgendwie bei zu Schaden kommen. Hatte ich toi 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 noch nicht so viele davon, aber nichtsdestotrotz. Wobei man natürlich auch sagen muss, hinter jedem Einsatz steckt so ein gewisses Schicksal. Wir hatten auch letztes Jahr hier einen Brand in der Innenstadt, da ist komplett eine Dachgeschosswohnung ausgebrannt und dann denkt man sich dann auch gerade so in der Vorweihnachtszeit, ja gut, okay, hier ist eine ganze Existenz eigentlich erstmal ja verloren gegangen. Es ist zwar niemand zu Schaden gekommen, glücklicherweise, das ist ja immer noch mal das Wichtigste, dass man so sein Leib und Leben und seine Gesundheit und alles hat. Aber eben, man hinterfragt ja schon, was da alles mit dranhängt. Persönliche Erinnerungen, die verloren gegangen sind, irgendwelche Werte. Man fängt ja dann fast wieder bei Null an. Ne?
Ja. Und wie kannst du das abschalten oder nimmst du das? Klar, man nimmt es mit, es geht gar nicht anders. Aber wie kannst du abschalten?
Also einmal ist es so, wir sind ja nie alleine unterwegs. Ne? Das heißt, jeder erlebt das eigentlich gleich und vielleicht auch manchmal aus anderen Perspektiven. Und wir sprechen auch relativ zeitig darüber, allein schon aus so eigenem Antrieb heraus. Dann spricht man, wie war der Einsatz so, was habe ich gesehen? Und das ist auch schon so ein gewisser Verarbeitungsprozess. Dann ist es auch nochmal so, man spricht auch mitunter mal mit Familie darüber, wenn es wirklich mal was ist, was einem belastet, was ein bisschen so tiefer vielleicht geht. Man macht auch teilweise mal Sport, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, vielleicht auch nochmal dadurch andere Gedankenansätze zu schaffen. Also so geht es mir zumindest beim Sport. Dann blickt man doch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive vielleicht gedanklich da drauf. Aber manchmal muss man auch sagen, wenn ich jetzt noch weiter denke und noch weiter denke und noch weiter denke, ist das überhaupt erforderlich, dass du das machst? Sonst zerdenkst du alles und mitunter dann zerreibst du dich auch selber dabei. Ja.
Du hattest gerade gesagt, ihr habt diesen Notausschallknopf, dass es bei der Feuerwehr nicht brennt. Jetzt haben wir eine ganz aktuelle Situation, denn heute Nacht hat es in Stadt Allendorf bei der Feuerwehr gebrannt. Das komplette Gerätehaus ist abgebrannt, was Anfang des Jahres erst eingeweiht ist. Ist jetzt eine dumme Frage, aber was bedeutet das für so eine Feuerwehr?
Ja gut, in erster Linie ist ja, die meisten Standorte von Feuerwehren sind ja so gewählt, dass ich erstmal auch mein ganzes Gemeindegebiet innerhalb dieser Hilfsfrist abdecken kann. Ja. So, das ist wahrscheinlich die erste Herausforderung jetzt für diese Gemeinde, wie kann ich diese Hilfsfrist sicherstellen? Dann ist auch das nächste dabei, das ist ja auch nicht unerheblich an Fuhrpark, also an Fahrzeugen abgebrannt, die ich natürlich auch, stellt sich eine Gemeinde nicht zum Spaß hin, diese Autos. Ne? Da die beruhen auf einer Erhebung, ne? Was brauche ich, um den Gefahren, die hier lauern könnten, in meiner Gemeinde begegnen zu können. So, das heißt, da muss ich natürlich gucken, wie kriege ich jetzt auch entsprechende Fahrzeuge wieder her. Und das nächste ist, je nachdem, die Schutzkleidung, jede Einsatzkraft hat eine persönliche Schutzausrüstung, damit sie überhaupt in den Einsatz gehen kann. Auch das muss beigebracht werden. Also es ist nicht unerheblich, was da organisatorisch, aber auch finanziell hinten dran hängt, weil, naja klar, man guckt natürlich schon auf die Wirtschaftlichkeit, ne, dass ich nicht irgendwie zu viel Feuerwehr irgendwo habe, natürlich auch nicht zu wenig. Und wenn dann wirklich so ein Standort, so ein Stützpunkt, wie es ja eigentlich war, der auch Sondergeräte hat, ja. Der dann wegfällt, das ist schon nicht ohne. Da kann man sich sogar schon noch weiterdenken, wenn ich jetzt an uns hier denke in Fulda. Wir haben natürlich auch Einheiten, die für den Landkreis oder auch für das Land Hessen bereitgestellt werden. Die fallen den verschiedenen Trägern, also Landkreis und Land, ja auch dann irgendwo weg und stehen nicht mehr zur Verfügung, die eigentlich da sind, um eben Gefahren abzuwehren. Ja.
Also es dauert ein bisschen, bis da wieder alles am Laufen ist.
Ja, absolut. Also da kann man jetzt nur hoffen, dass die schnell irgendwo aus einem Mietfuhrpark irgendwo Fahrzeuge zumindest herbekommen, irgendwie schnell Containerbasis, Unterkünfte, weil, sag mal, eine Neubeschaffung ist relativ langwierig. Auch Lieferzeiten heutzutage, die gehen teilweise bis zu 2 Jahren, was Fahrzeugtechnik anbelangt. Ja.
Gut, jetzt mal Stadt Allendorf abgesehen, haben wir jetzt über Fulda gesprochen. Jetzt mal, wenn wir mal die Feuerwehr allgemein halten. Was sind denn so allgemeine Aufgaben, die heutzutage bei der Feuerwehr anstehen? Haben wir am Anfang schon gesagt, an herausfordernden Zeiten.
Ja. Im Einsatzgeschehen. Es sind viele Türöffnungen. Also man sagt ja immer, es ist eigentlich die Feuerwehr. Ne? Das heißt, es steckt der Begriff Feuer. Aber das, was wir an Brandeinsätzen überhaupt im Jahr haben, das ist, wir haben ungefähr 10% unserer Einsätze sind wirkliche Brandeinsätze nur noch. 40% sind Hilfeleistungen und davon auch der Großteil sind Türöffnungen. Es gibt immer mehr Leute, die eben alleinstehend sind im älteren Bereich. Es wird auch mitunter nicht immer mehr so gut in der Nachbarschaft nacheinander geguckt, gerade so in diesen innerstädtischen Bereichen. Da fällt es erst auf, wenn der Briefträger keine Post mehr in den Briefkasten reinkriegt, dass da vielleicht jemand nicht mehr da ist oder so oder vielleicht Hilfe benötigt. Das nimmt natürlich zu, auch im Bereich sonstiger Hilfeleistung. Also es ist gefühlt, können sich die Leute heutzutage weniger selbst behelfen. Und es wird für Bagatellen, also für vermeintliche Bagatellen aus unserer Sicht, die Feuerwehr gerufen. Natürlich ist erstmal kein Einsatz erstmal unnötig. Ne? Jeder hat natürlich eine andere Schwelle, was für ihn jetzt ein Notfall ist. Für manche ist es der eingerissene Fingernagel und für andere ist es erst der Verkehrsunfall. Haben wir auch immer ein ganz gutes Beispiel. Es gibt auch teilweise im öffentlichen Raum kleine Müllbehälter, die regelmäßig wird die Feuerwehr dazu gerufen. Es würde meistens schon eigentlich ausreichen, eine Flasche Wasser zu nehmen, die da reinzukippen und dann ist das Feuer auch aus. Ne? Natürlich halt ohne eigene Gefährdung, aber so diese typischen, die vielleicht am Universitätsplatz stehen, irgendwo am Busbahnhof, das sind so Klassiker. Und da ist es halt eben so, es kommen schon mehr Einsätze. Oder auch mit Blick auf das Gesamtbild ist es so, Unwetter nimmt zu. Und Unwetter jetzt nicht nur das Klassische, was man vielleicht von früher kennt, das Gewitter oder was auch viel in aller Munde ist, die Starkregenereignisse, die haben wir ja auch hier zurückliegend, sondern Unwetter ist eigentlich auch eine Hitze- und eine Dürreperiode und das ist auch merklich zunehmend und die Folgen dann daraus. Es gibt mehr Vegetationsbrände dadurch, wenn es lange Dürreperioden gibt, weil einfach die Feuchtigkeit fehlt. Dieses Jahr hatten wir Glück, ja, es war sehr, sehr regnerisch. Mhm. Aber in den Jahren davor, da hat man das schon sehr, sehr gemerkt, dass unsere Fahrzeuge sehr viel zu Waldbränden und zu Stoppelackern gefahren sind, die gebrannt haben oder Landmaschinen. Also das heißt, man merkt schon so einen Wandel auch im Klima, im Einsatzgeschehen. Mhm. Ja.
Und wie sehr haben die politischen Entscheidungen Auswirkungen auf euch?
Ja, das kommt jetzt ganz drauf an, wie man das jetzt das Ganze sieht, die politischen Entscheidungen. Also ich sag mal, es gibt ja einmal dieses Alltagsgeschehen. Klar arbeiten wir immer auf Grundlage von Gesetzen. Es ist ja nicht von ohnehin, wie wir arbeiten. Wobei diese alltäglichen Gefahrenabwehr merkt man davon jetzt erstmal weniger, was vielleicht denkbar wäre. Wo man sowas dann merken könnte, wenn irgendwo die Politik sagt, wir sehen, es gibt immer weniger Leute, die sich im Ehrenamt engagieren, weil man muss einfach sagen, der Großteil der Feuerwehren ist einfach noch ehrenamtlich. Und wie kann ich dem Herr werden?
Ja.
Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich kann gucken, dass ich Personal gewinne, wobei man natürlich auch sagt, das versucht man schon seit Jahren, Leute zu motivieren und es gelingt einfach nicht. Und dann der nächste Schritt ist dann zu sagen, naja gut, okay, was für ein Risiko bin ich denn bereit zu akzeptieren? Und damit würde dann mitunter vielleicht auch einhergehen zu sagen, naja gut, dann akzeptiere ich halt, dass die Feuerwehr nicht nach 10 Minuten da ist, sondern nach einer Viertelstunde. Mhm. Damit ich eben ja noch mit dem Personal und mit dem Material, was ich habe, zur Verfügung stehe. Auch in Sachen Material muss ich sagen, sind wir hier in Hessen, auch was vom Land unterstützt wird, aus meiner Sicht gut aufgestellt. Wobei man auch hier wieder gucken muss, ich kann nicht immer mehr Einheiten und mehr Ausrüstung zusätzlich auf den Weg bringen, weil ich muss natürlich auch mit weniger Personal bedienen können.
Ja.
Man müsste halt gucken, wenn ich jetzt irgendwas konzipiere, dass ich oder irgendwas zusammenstelle an neuen Einheiten, wie kriege ich das mit möglichst wenig Personal eben in Betrieb genommen, damit es funktioniert. Und auf Ebene des Bundes muss man halt sagen, klar, durch jetzt den Konflikt in der Ukraine ist natürlich auch der Bevölkerungsschutz oder Zivilschutz wieder mehr in den Fokus gerückt oder generell diese Verteidigungsfähigkeit. Mhm. Herr Pistorius hat es ja gesagt, wir müssen wieder wehrfähig oder verteidigungsfähig werden. Aber das ist ja nur die militärische Seite.
Mhm.
So, aber dazu gehört auch immer eine zivile Verteidigung. Und die zivile Verteidigung, dazu gehört unter anderem auch der Zivilschutz, ist eben zu gucken, wie kann ich die Bevölkerung denn schützen vor den Kriegseinwirkungen. Und währenddem der Bundeswehr und dieser militärischen Verteidigung sehr, sehr viele Gelder zugesprochen werden, hat leider die Haushaltsentscheidungen, sag ich mal, im Bereich der zivilen Sicherheit sind dann doch nicht damit einhergegangen. Was eben halt zur Folge hat, dass teilweise Investitionen in diesen Bereichen aufgeschoben sind, die aber eigentlich schon seit mehreren Jahren notwendig wären, die dann Beschaffung, aber auch organisatorische Umsetzung zur Folge hätten.
Ja. Und du hattest eben das Ehrenamt angesprochen, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Aber wie könnten denn jetzt für euch Erleichterungen oder welche Sachen können euch die Arbeit erleichtern, die jetzt von der Politik vielleicht auch gestemmt werden könnten?
Ja, welche Maßnahmen könnten uns da erleichtern? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist, ich muss sagen, wenn wir wieder auf diesen Faktor Personal gucken, gab es ja früher mal auch den Zivildienst.
Mhm.
Und unterm Strich ist das ja keine schlechte Angelegenheit. Es gibt heutzutage auch viele, die nach der Schule nicht wissen, was sie machen wollen, erstmal so eine gewisse Findung oder sowas haben. Und da ist es eben so, der Zivildienst, na gut, man hat zumindest für einen festgelegten Zeitraum Personen, die zur Verfügung stehen, die ich auch einer gewissen Grundqualifizierung dann unterziehe. dass die eben Hilfe leisten können. Das heißt, rein theoretisch, selbst wenn sie nach dem Zivildienst nicht mehr sich weiter in irgendeiner Hilfsorganisation oder der Feuerwehr engagieren im Ehrenamt, haben die aber zumindest schon mal damit Berührungspunkte gehabt und wissen, um was es geht. Das heißt wirklich, wenn es im Verteidigungsfall kommen sollte, könnte ich auch solche hinzuziehen, ohne groß einweisen zu müssen oder dergleichen. Und aus meiner Sicht ist es so, ein gewisser Prozentsatz bleibt immer hängen. Der dann dadurch vielleicht sogar seine Berufung findet. Der sagt, hier, ich finde den Rettungsdienst toll, ich bleibe im Rettungsdienstbereich oder ich bleibe im pflegerischen Bereich tätig oder eben auch im Bereich der Feuerwehr, dergleichen. Also ein gewisser Prozentsatz wird einfach hängen bleiben, weil, naja gut, okay, in der ohne Zivildienst oder sowas würden sie jetzt wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, sich das mal anzugucken. Auf die andere Art und Weise wären sie Art gezwungen, ja, finden daran Gefallen und bleiben dann einfach dabei.
Mhm. Du hattest eben schon die Extremwetterereignisse angesprochen und ich hatte genau vor 2 Wochen den Podcast mit dem Martin Gutt, der auch gesagt hat als Wetterexperte, wir müssen uns darauf einstellen, es nimmt zu, diese Wetterereignisse, sei es jetzt Hochwasser oder auch, was du angesprochen hast, Dürreperioden. Wie sieht denn in dieser Hinsicht aktuell der Bevölkerungsschutz aus oder wie kann man diesen auch noch verbessern?
Also in erster Linie ist ja so, dass der Bevölkerungsschutz eigentlich ja immer nur die persönliche Vorsorge jedes Einzelnen eigentlich ergänzt. Ne? Und das ist auch schon mal eigentlich so ein Fall, das ist auch wirklich noch ausbaufähig, dass jeder Einzelne mehr vorsorgt. Wie schon gesagt, ich sag mal jetzt hier im Land Hessen, fürs Land Hessen gesprochen, setzt sich mit den Gefahren, die bestehen, auseinander. Es hat jetzt auch aus den Erkenntnissen vom Ahrtal, aber auch im Hinblick auf Vegetations- und Waldbrände reagiert, hat da auch einen neuen Ausrüstungssatz in Form eines geländegängigen Fahrzeuges bereitgestellt, was eben auch modular einsetzbar ist. Es ist auch schon mal kein schlechter Gedanke, zu sagen, ich habe ein Fahrzeug, was für mehrere Einsatzszenarien eingesetzt werden kann. Und ansonsten ist es auch so, dass man schaut, dass man jetzt zum Beispiel auch mehr Fahrzeuge bekommt, die große Wassermengen herbeibringen können, um eben in diese unwegsamen Gelände mehr Wasser zur Verfügung zu haben, weil da haben wir einfach keine Wasserleitungen liegen, an die wir rangehen können. Im Bereich des Unwetters und des Starkregens hat das Land auch schon im Vorgriff schon seit längerem reagiert, hat auch Ausrüstung angeschafft im Bereich von Abrollbehältern, die auf Wechselladern dann gefahren werden, die größere Anzahl an Pumpen mit sich führen, um eben große Wassermengen zu bewegen. Es gibt Sandsackfüllmaschinen, es gibt auch generell Depots und Lager, wo bereits vorgefertigte Sandsäcke liegen. Die werden natürlich nur im Akutfall irgendwo eingerichtet und da wird natürlich auch geguckt, wo werden die jetzt am ehesten benötigt. Das ist halt auch immer so der Fall oder der Anspruch von den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn ich die Feuerwehr rufe, dann kommt auch jemand, aber man darf jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, gerade bei Unwetterlagen, wo es unzählige Einsatzstellen gibt, dass wegen 5 Zentimeter Wasser im Keller auch die Feuerwehr dann kommt. Ja. Da ist halt auch jeder so ein bisschen selber gefragt. Wie schon angesprochen, wir haben weniger Personal. Das geht nicht nur uns so, das geht auch allen anderen umliegenden Feuerwehren so. Und dann müssen wir halt auch gucken, dann priorisieren wir. Was ist jetzt am wichtigsten? Das ist halt einfach so eine mit Wasser volllaufende Notaufnahme eben wichtiger als der eben angesprochene Keller zu Hause, den ich eigentlich mit eigenen Mitteln sogar, meist ist es einfach mal den Auslauf wieder zu reinigen und dann mit einem Wasserschieber das Wasser dahin zu ziehen. Oder auch durch den Einbau von einer Rückstauklappe, um auch Kanalrückstau zu verhindern. Oder eben auch einfach mal ein paar Sandsäcke selber zu Hause zu haben, ist halt auch schon viel mitgetan. Also alles das, was der Bürger selber macht, entlastet uns, beugt aber auch ihm eben vor, Schäden zu vermeiden oder diese gering zu halten.
Ist das, was du gerade am Anfang angesprochen hast? Der Bürger könnte noch mehr machen.
Definitiv, ja. Das geht auch in viele Bereiche, auch jetzt wieder mit dem Blick auf Spannungsfälle, Verteidigungsfälle im militärischen Bereich. Oder wir hatten es auch die Woche, Stromausfall in der Innenstadt. Ja. Also soll jetzt skizzieren, diese Vorsorgemaßnahmen, die immer angeraten werden, sind jetzt eigentlich nicht immer nur dafür da, im Worst-Case-Szenario, sondern können es im Alltag treffen. Weil, Stromausfälle finden statt, Ausfall des Trinkwassernetzes findet statt, es kann mal ein Bombenfund sein, ich muss schnell evakuiert werden, dass ich Notgepäck brauche, was ich einfach nur noch schnell greifen kann und dann mal mich ein paar Tage damit über Wasser halten kann, dass ich irgendwo in einer Notunterkunft untergebracht werde. Oder auch, dass ich wichtige Dokumente irgendwo in Kopie hinterlegt habe, sei es bei der Bank, in einem Schließfach, bei der Familie oder sonst was. Es kann ja auch sein, wenn ich von einem Brandereignis betroffen bin, ja, dass auch da meine ganzen Unterlagen abbrennen und ich habe einfach keine Rückfallebene mehr. Und da ist es eben wichtig, persönliche Vorsorge zu treffen, damit ich erstmal die Zeit, bis mir dann von anderer Stelle geholfen wird, das erstmal überbrücken kann.
Ist das schon so, geht das schon auch in die Richtung Präventionsarbeit?
Definitiv, definitiv. Ja. Wir machen das momentan viel im Bereich der Brandschutzaufklärung, wobei auch mit Aufkommen des Ahrtals und auch mit dem Konflikt der Ukraine da auch mehr Wert drauf gelegt wird, auch seitens des Bundes, diese Inhalte des Selbstschutzes oder auch der persönlichen Notfallvorsorge bereits bei den Kindern mit einzubringen. Dazu gehört zu kennen, wie hören sich denn überhaupt die Sirenensignale an. Also wir haben jetzt hier, wir bauen das Sirenennetz aus, aber uns bringt es ja nichts, wenn wir das Sirenennetz zur Warnung der Bevölkerung ausbauen, wenn keiner mehr ein Sirenensignal interpretieren kann und auch nicht weiß, was ich in der Folge dann machen soll. Ja. Das heißt, die Sirene macht ja nur aufmerksam und dann bin ich aber auch nochmal aktiv dazu angeraten, zu gucken, naja gut, was liegt denn jetzt eigentlich vor? Sei es, indem ich eine Warn-App habe, dass ich vielleicht auch mal ins Internet reingucke. Gibt es eine zentrale Warnplattform des Bundes oder dass ich vielleicht daheim auch nochmal ein batteriebetriebenes Radio habe oder mich mal ins Auto setze, weil das Autoradio funktioniert ja auch noch, mir Informationen einhole, wenn es jetzt zum Beispiel ein Stromausfall sein sollte. Das gehört einfach mit dazu. Solche Inhalte sind dann zum Beispiel drin. Oder halt eben zu sensibilisieren, naja gut, okay, so Notvorrat, so ein bisschen Getränke daheim haben, ein bisschen Lebensmittel dabei haben, auch vielleicht nochmal ein bisschen Kerzen oder Taschenlampe mit Batterie, dass ich mich mal so für 10 Tage ein bisschen über Wasser halten kann. Und eigentlich ist das auch gar nicht so schwierig, weil man muss einfach seine herkömmlichen Vorräte so ein bisschen aufstocken. Ja, dann kommt dann meistens die Frage, ja, wie ist das denn jetzt hier mit der Zubereitung von Lebensmitteln etc.? Gut, okay, da brauche ich dann vielleicht mal einen Gaskocher dafür. Das Camping hat während Corona auch so seine Hochzeiten erlebt und seine Beliebtheit gewonnen. Ja. Deswegen halte ich das jetzt auch nicht so für abwegig. Und wie gesagt, wenn man sich mal mit auseinandersetzt, dann gibt es auch eine schöne Broschüre vom Bund, den Ratgeber Notfallvorsorge. Den haben wir auch hier bei uns im Bürgerbüro oder können wir auch auf der Feuerwache ausgeben. Oder gibt es auch online mehrsprachig. Da sind einfach mal so ein paar Gedankenanstöße drin oder auch so ein paar Hinweise, was könnte ich denn zum Beispiel mal daheim vorhalten, um mich vor verschiedensten Ereignissen schützen zu können. Genau. Und aus meiner Sicht ist es jetzt nichts, was exorbitant hohe zusätzliche Investitionen nach sich zieht, weil ich gehe davon aus, dass heutzutage in irgendeinem oder in jedem Haushalt irgendwo eine Taschenlampe umherliegt. Ja. Das Radio jetzt vielleicht nicht unbedingt, Lebensmittelvorräte. Ich glaube, so tagesaktuelles Einkaufen findet vielleicht statt. Ja, es gibt mit Sicherheit jemanden, der immer jeden Tag frisch in den Laden geht. Aber es gibt auch diejenigen, die Wocheneinkäufe oder sowas machen.
Ja, auf dem Land eher als dann in der Stadt, genau.
Genau, das ist tatsächlich auch so wirklich, dass die Landbevölkerung sich auch noch, ehrlich gesagt, eher zu helfen weiß als die städtische Bevölkerung. Das sieht man leider immer wieder, auch zu welchen Einsätzen man eben gerufen wird. Aber ich kann echt nur dazu raten, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen. Also wir haben auch hier bei der Stadt dafür eine Homepage nochmal eingerichtet. Gut, wir verlinken natürlich auch auf Inhalte des Bundes, haben aber auch nochmal Informationen bereitgestellt. Wenn wir jetzt auch wieder denken, zum Beispiel der Stromausfall oder auch der Ausfall vom Telefonnetz. Ne? Naja gut, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel daheim dann die Oma oder der Opa einen medizinischen Notfall oder ich selber einen medizinischen Notfall erleide, wie kann ich denn noch einen Notruf absetzen, wenn das Telefonnetz gar nicht mehr funktioniert? Das heißt also weder das kabelgebundene noch das Mobilfunknetz. Und dafür haben wir zum Beispiel auch in Fulda Notruf- und Informationspunkte dann, die wir einrichten. Das sind in der Regel die Feuerwehrhäuser oder teilweise auch andere öffentliche Gebäude. Und die haben wir eben auch so geplant, dass die annähernd, ja, sei mal in kurzer Zeit fußläufig oder mit dem Rad erreichbar sind. Und die werden dann eingerichtet, na, wenn ich so einen Stromausfall oder einen Ausfall vom Telefonnetz habe, so größer eine Stunde ungefähr. Wir gucken natürlich immer im Einzelfall, naja, klar, Stromausfall muss nicht immer bedeuten, dass aus Mobilfunknetz ausgefallen ist. Da wägen wir schon ein bisschen ab. Und wie lange ist es so absehbar? Da halten wir natürlich auch immer Rücksprache mit dem Energieversorger, zu sagen, naja, wie lange meint er denn, braucht er wieder zur Wiederversorgung? Und lassen dann eben diese Maßnahmen anlaufen. Wir würden natürlich auch darüber informieren, über Warn-App, sofern, naja gut, das Netz noch bereitsteht oder dann halt per Sirene, weil die sind nämlich so ausgestaltet, dass wir die auch ohne das Stromnetz betreiben können. Das heißt, die haben eine entsprechende Akkupufferung. Und dass man dann halt eben sich im Vorhinein mit auseinandersetzt, wo ist denn mein nächster Notruf und Informationspunkt? Und auch, was mir eigentlich immer wichtig ist, bei allen Maßnahmen dieser Notfallvorsorge, auch immer mal an seine Nachbarn oder an seine Familienmitglieder zu denken, die jetzt vielleicht nicht so diesen Zugang da haben oder sich nicht näher damit auseinandersetzen. Man muss auch die Älteren mal mitnehmen oder vielleicht auch welche, die sich dem verschließen. Es muss ja nicht die Familie sein, kann auch Nachbarin, Nachbar sein, die vielleicht alleinstehend ist, dass man auch mal nach denen im Notfall guckt, was ist denn da los. Das ist auch mal ganz wichtig, so diese Nachbarschaftshilfe, dass ja, wie eben schon mal angesprochen, findet man am Land dann doch noch mal eher als im Innerstädtisch. Ne? Wer kennt denn in der Innenstadt vielleicht noch seine Nachbarn?
Ja,
ne?
Ja. Aber es sind auf jeden Fall ganz wichtige und wertvolle Tipps, die du jetzt den Hörern mitgibst, sodass vielleicht jeder jetzt mal ein bisschen nachdenkt, was könnte ich denn bei mir zu Hause noch verbessern, sodass das in Zukunft vielleicht alles ein bisschen einfacher ist, sollte der Notfall eintreten.
Genau.
Carsten, wir hatten aber noch einen wichtigen Themenblock, und zwar das Ehrenamt. Denn ja, in diesen Zeiten, du hast es schon angesprochen, man braucht eigentlich so viele Kräfte wie möglich. Aber irgendwie geht der Trend zum Ehrenamt weg, habe ich so persönlich das Gefühl. Wie schafft man es denn, Leute für das Ehrenamt und gerade für den Rettungsdienst, Feuerwehr zu gewinnen? Was kann man machen?
Also das ist... ja, schwierig zu sagen. Also wenn wir da wirklich diese Formel dafür hätten, ja. Ich glaube, das wäre wie ein Sechser Lotto, da wären wir gefragt, in Deutschland weit auf und ab. Also viele, die das machen aus meiner Sicht, sind wirklich so, die das mit Überzeugung machen. Also so Idealisten, ne? Aber ist ja nichts Schlimmes, das ist eigentlich was Gutes. Und man muss vielleicht aber auch gucken, naja, man konkurriert im Ehrenamt natürlich auch mit anderen Hobbys. Ja, das heißt mit dem Sportverein und auch ja, was weiß ich, was es noch für andere Vereine da gibt, die da Interesse erwecken. Und da war man leider lange Zeit, also zumindest in der Schiene Feuerwehr, so, dass man nicht früh genug an Kinder und Jugendliche herantreten konnte. Zu meiner Zeit, als ich in die Jugendfeuerwehr bin, da konnte man mit 10 Jahren in die Jugendfeuerwehr und da gab es vorher nichts anderes. Aber beispielsweise die Sportvereine, da kann man schon mit 6 Jahren oder dergleichen hingehen. Da hat man jetzt zum Glück nachgesteuert, es gibt die Kinderfeuerwehren.
Ja.
Zwar auch noch nicht flächendeckend, aber wir in Fulda, wir haben auch inzwischen 4 Stück. Und auch in den anliegenden Gemeinden gibt es auch immer mehr Kindergruppen, die dort etabliert werden. Da ist noch nicht so viel, sag ich mal, vom Inhalt so richtig Feuerwehrwesen. Es ist auch noch viel Spielerisches dabei natürlich. Auch schon natürlich mit Berührungspunkten Feuerwehr und auch so ein bisschen zu gucken, naja, hier Prävention, was ist denn, wenn es brennt? Wen muss ich da rufen? Was soll ich denen sagen? Immer im ausgewogenen Verhältnis. Das ist, denke ich, schon mal ein guter Ansatzpunkt, dass man da früher an die Kinder herantritt und sie eben dafür begeistert. Mhm. Wichtig ist aber auch, dass man eben guckt, naja, wie kann ich denn die Kinder und Jugendlichen auch langfristig dabei mitnehmen? Das ist auch immer so dieser letzte Schritt, der Übergang von der Jugendfeuerwehr dann in die Einsatzabteilung im Ehrenamt, dann das in Anführungsstrichen richtige Feuerlöschen später.
Mhm.
Da gibt es auch noch einen gewissen Prozentsatz, der dann einfach nach der Jugendfeuerwehr sagt, okay, das war es jetzt für mich. Das ist dann leider noch ein bisschen schade. Da muss man noch gucken, wie kriegt man das am besten hin? Wie kriegt man halt diese Jugendlichen gut aufgenommen gleich in die Gemeinschaft? Ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig. In der Jugendfeuerwehr ist man lange Zeit immer so mit den gleichen Kindern und Jugendlichen unterwegs. Und dann ist man vielleicht vom Alter her so, dass man jetzt zwangsläufig in die Einsatzabteilung muss, aber da vielleicht niemanden mehr so richtig kennt und sich dann so ein bisschen vielleicht auch alleingelassen fühlt. Oder auch einhergehend mit dem Gedanken, naja gut, Schulabschluss, es beginnt an der Ausbildung, man hat eine ganz andere Freizeit zur Verfügung und rafft sich dann vielleicht auch nicht mehr weiter auf zu sagen, ja gut, okay, nach meinem Beruf oder nach meiner Ausbildungszeit am Tag will ich abends noch zur Feuerwehr gehen, weil ich jetzt hier erstmal kaputt bin oder sonst irgendwas. Kann man natürlich auch anfühlen, okay, früher war das auch schon so, ne, dass man nach seiner Arbeit noch abends zur Feuerwehr gegangen ist oder die jetzt immer noch dabei sind, machen das ja auch. Was auch ist, welche, die vielleicht aufgrund von Ausbildung, Beruf, Studium, was auch immer, die Stadt verlassen, dann halt aus der Feuerwehr austreten, zwangsläufig, weil es halt nicht mehr anders geht, weil man einfach nicht mehr vor Ort ist, aber dann am Studien-, Ausbildungsort oder dergleichen einfach nicht mehr den Schritt wagt, dort in die Feuerwehr zu gehen. das ist halt auch nochmal so eine Problematik, die man immer wieder beobachtet. Mhm. Ja.
Also man kann einfach nur nochmal deutlich machen, wie wichtig das Ehrenamt ist und ja, dass sich vielleicht einige angesprochen fühlen und vielleicht doch nochmal überlegen, den Schritt zu wagen. Bei euch ist auf jeden Fall jeder willkommen, oder?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, da kann eigentlich jeder mitmachen. Es gibt für jeden irgendwo eine Sache, die ihn besonders interessiert, auch gerade so, sagen wir mal, bei den Sondereinheiten dann dabei. Was mir jetzt noch eingefallen wäre, was man vielleicht auch nochmal so machen könnte, um Leute zu gewinnen dafür. Einfach jeder, der das schon, sag ich mal, mit Begeisterung macht, das Hobby, wenn das nicht eh schon macht in seinem Umfeld, andere dafür zu begeistern, einfach mal andere mitzureißen, einfach mal mitzunehmen, dass sie ja sozusagen den Hintern hochbekommen und zumindest einfach mal reingucken und sich nicht dem von vornherein verweigern, ne? Weil man zieht halt auch viel persönlich einfach bei raus, weil so viel unterschiedliche Charaktere kommen zusammen, man löst gemeinsam Aufgaben, aber auch sei es nach dem eigentlichen Einsatz oder Ausbildungsdienst in der Gemeinschaft bleibt man zusammen, man tauscht sich mit anderen aus, die natürlich aus verschiedensten Bereichen kommen. Da hat man den Banker, den Handwerker aus unterschiedlichen Gewerken, man hat einen Studenten, man hat jung und alt, und jeder lernt und profitiert irgendwie vom anderen, weil jeder irgendwo seine eigene Fachexpertise mit reinbringt. Das ist nicht nur im Ehrenamt so, das ist auch hier im Hauptberuf so, weil wir auch alle unterschiedliche Ausbildungen mitbringen müssen. Aber gerade vor allem im Ehrenamt. Und das wirkt sich dann auch teilweise dann auch mal privat aus. Ne? Das heißt, dann kriegt man nochmal geholfen in einer kniffligen Aufgabe, die man vielleicht zu Hause gerade hatte, wenn man über irgendwas hängt. Kriegt man mal auf einem kurzen Wege Abhilfe geschaffen. Man hat einen guten Kontakt. Da ist vielleicht auch die Hemmschwelle nicht so hoch, irgendwo anders mal Hilfe einzuholen. Sondern wenn man sich eben persönlich kennt, dann fragt man einfach mal danach einem Rat. Und von daher profitiert man nicht nur aus der Erfahrung Feuerwehr, dass man da was Gutes tut und dadurch Zufriedenheit erlangt, sondern eben auch das, was, sag ich mal, in diesem Außerdienstlichen so läuft in dem Bereich. Ja.
Ein sehr schöner Abschluss, wie ich finde. Bevor wir jetzt noch zu unserer Entweder-Oder-Runde kommen für dich, Carsten.
Entweder-Oder. Heimat-Edition.
Büroarbeit oder Einsatz?
Lieber Einsatz, aber Büroarbeit gehört auch dazu und macht auch Spaß, je nachdem, was man für knifflige Aufgaben hat. Ja.
Präventionsarbeit oder aktuelle Lagen?
Beides wichtig. Prävention reduziert natürlich die aktuellen Lagen oder macht diese besser bewältigbar für uns.
Mhm. Einsatzleiter oder Angriffstrupp?
Ja gut, bei mir ist es relativ einfach inzwischen. Einsatzleiter im Hauptamt, gerne auch Angriffstrupp im Ehrenamt.
Mhm. Weinfest oder Biergarten? Jetzt mal ganz von der Feuerwehr weg. Wo sieht man dich eher?
Biergarten.
Mhm. Und Wasserkuppe oder Milseburg?
Milseburg.
Psst, dein Geheimtipp für Osthessen.
Wow. Dadurch, dass ich aus Fulda-Edel-Zell stamme, finde ich eigentlich den Florenberg dort und die Umgebung sehr, sehr schön. Also der Florenberg hat einmal die schöne Sicht in die Rhön rein. Es gibt dort auch einen Biergarten, ja.
Schließt sich der Kreis.
Genau, richtig. Und man hat aber auch auf der anderen Seite des Florenbergs einen schönen Blick in den Fuldaer Stadtkessel rein, auch teilweise bis zum Kaliberg, Schlossfasanerie. Und auch vom Florenberg ist es auch nicht weit, überhaupt zum Schlossfasanerie zu laufen. Das heißt, man ist eigentlich stadtnah in dem Bereich, aber auch gleichzeitig schnell im Grün. Ja, finde ich sehr schön. Bin da auch früher mal oder auch heute noch sehr, sehr häufig. Gehe ich da spazieren, gehe joggen, genieße das einfach da, ja.
Ein schöner Geheimtipp jetzt für den Herbst auch auf jeden Fall, oder?
Definitiv, ja. Ja, gibt viele Laubbäume dort, die färben sich natürlich sehr schön, ja.
Ja, sehr gut, Carsten. Dann danke ich dir für den Geheimtipp und natürlich auch, dass du dir die Zeit genommen hast nach deinem, du hast eben gesagt, 24-Stunden-Dienst bei uns mal vorbeizuschauen.
Genau, sehr gerne.
Ja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass wir ein paar Leute heute erreichen konnten. A, für das Ehrenamt, aber B, auch eben, ja, um für sich einfach den Bevölkerungsschutz schon mal ein bisschen, ich würde mal sagen, aufzufrischen. Und ich hoffe, vielleicht meldet sich ja der ein oder andere bei euch, der dann mal das Thema Ehrenamt mit Feuerwehr ausprobieren will.
Ja, das würde ich freuen. Unsere Türen stehen offen. Nicht nur bei der Feuerwehr, auch bei allen anderen Hilfsorganisationen. Und wie gesagt, auch nochmal so diese persönliche gedankliche Auseinandersetzung damit. Na, wie kann ich mich dann selber für Notsituationen vorbereiten?
Genau.
Da sind wir natürlich auch immer sehr, sehr gerne beratend tätig.
Wie am Anfang schon gesagt, ein ernstes Thema, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Deshalb freue ich mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und nächste Woche geht es mit einer neuen Folge weiter. Vielleicht hört ihr auch da mal rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Ciao, macht's gut.
Osthessen hautnah ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.